willkommen zum ersten Podcast des Allgemeinen Hochschulsports der JLU. Mein Name ist Rabea, ich bin studentische Hilfskraft beim AHS und ich werde euch heute durch den Podcast führen. Diese Folge entsteht im Rahmen der Initiative Bewegt Studieren, Studieren bewegt 2.0 in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband ADH und der Techniker Krankenkasse und wird im Zuge der BeActive AHS Aktivwoche produziert. Die BeActive AHS Aktivwoche findet vom 7. bis zum 11.12. digital unter dem Motto Gelassen durch Studium statt und beschäftigt sich mit Themen rund um Gesundheit, Bewegung und Stressmanagement. Das Programm hierzu könnt ihr auf unserer Website unter Sportprogramm finden. Heute soll es um das Thema Stress und Stressmanagement im Studium gehen. Eine Umfrage der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2017 hat ergeben, dass sich ca. ein Viertel aller Studierender stark gestresst fühlt und dabei waren vor allem Studentinnen betroffen. Von ihnen hat rund ein Fünftel angegeben, unter Symptomen einer generalisierten Angststörung zu leiden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese Ergebnisse ziemlich erschreckend und ich denke, sie machen sehr gut deutlich, warum dieses Thema für uns relevant ist. Wir alle kennen stressige Phasen aus dem Studium. Klausurenphasen, Abgaben oder Notendruck können einem wirklich ganz schön zu schaffen machen. Neben diesen regulären, eigentlich in Anführungszeichen ja unumgänglichen Stressoren, stellt uns aber gerade dieses Jahr vor ganz besondere Herausforderungen. Durch die Corona-Pandemie kann keine Präsenzlehre mehr stattfinden, sodass wir plötzlich unfreiwillig unser Studium von zu Hause aus bestreiten müssen, mit allem, was dazugehört. Das bedeutet, wir müssen uns mehr als sonst aufraffen und beispielsweise wirklich die Vorlesung anschauen, anstatt den nächsten Netflix-Marathon zu starten. Außerdem fallen auch vorerst persönliche Treffen in Lerngruppen weg und auch die BIP können wir nur noch sehr eingeschränkt als Lernort nutzen. Ich persönlich studiere auch noch und habe gemerkt, dass es gerade einfach ein anderes Studiergefühl ist als sonst. Und ich finde, die Herausforderungen von so einem Studium zu Hause sind gar nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, dass es vielen anderen auch so geht. Daher wollten wir dieses wichtige Thema im Podcast aufgreifen und dem näher auf den Grund gehen. Und dafür haben wir uns eine Expertin an der JLU eingeladen. Deborah Peine ist heute bei uns. Sie ist Diplompsychologin und systemische Therapeutin und arbeitet seit 2013 beim ZFBK. Das ist das Zentrum für fremdsprachliche und berufsfeldorientierte Kompetenzen der JLU und dort unterstützt und berät sie Studierende zu Themen wie Lerntechniken, Zeitmanagement, Umgang mit Stress, Prüfungsangst oder inneren Zweifeln. Außerdem suchen sie Menschen in besonderen Lebenslagen auf, zum Beispiel Studierende mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung oder Studierende mit Kindern. Herzlich willkommen, Frau Peine.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, fangen wir an. Die erste große Frage, die im Raum steht, ist ja, was ist Stress eigentlich? Und als ich über das Thema nachgedacht habe oder versucht habe, mich zu erinnern, was ich schon alles dazu weiß oder mal gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass es ganz unterschiedliche Komponenten von Stress gibt. Also es gibt einmal die kognitive Ebene, das heißt, dass meine Gedanken nur noch um ein bestimmtes Thema kreisen, zum Beispiel eine Klausur, und ich an nichts anderes mehr denken kann. Dann gibt es die Verhaltensebene, zum Beispiel, dass ich weniger oder schlechter schlafe, nur noch am Schreibtisch sitze und wiederhole, mich in meinem Freundeskreis zurückziehe, nur noch Fastfood oder Süßigkeiten esse, keinen Sport mehr mache. Und bei mir persönlich ist es auch so, dass ich dann anfange, an den Fingern zu kauen oder an den Haaren zu zupfen. Das ist aber ganz individuell und kann auch bei jedem ein bisschen anders aussehen. Dann gibt es natürlich die biologische oder körperliche Ebene, das heißt, Stresshormone werden ausgeschüttet, vielleicht schlägt mein Herz beim Gedanken an das Event XY schneller, vielleicht fange ich an zu schwitzen oder zu zittern. Und was mir vorher gar nicht so bewusst war, aber was natürlich auch total ausschlaggebend ist, ist die Emotionsebene. Also wenn wir gestresst sind, dann haben wir negative Emotionen, wir sind schneller gereizt, wir haben Angst oder fühlen uns überwältigt und hilflos. An dem Gereiztsein merkt man auch, dass die Ebenen nicht ganz trennbar voneinander sind, denn wenn ich schneller gereizt bin, dann verhalte ich mich beispielsweise auch anders. Ich würde jetzt aber gerne noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar gibt es ja große Unterschiede, ab wann sich Menschen gestresst fühlen. Manche sind vielleicht beim Gedanken an die nächste Klausurenphase gestresst, andere fühlen sich auch kurz vor der Abgabe ihrer Abschlussarbeit noch relativ entspannt. Wie kommt es denn zu diesen Unterschieden? Kann man grob oder allgemein definieren, was Stress bei uns auslöst?
Also allgemein kann man sagen, dass wir dann in Stress geraten, wenn wir das Gefühl haben, einer Situation nicht gewachsen zu sein. Das erklärt, warum die gleiche Situation nicht bei jedem Menschen die gleiche Reaktion auslöst. In der Psychologie wird da ja auch zwischen dem Stressor, das ist die Situation, und der eigentlichen Stressreaktion unterschieden. Ein gutes Beispiel dafür ist das Halten eines Referates. Für manche Studierende ist dies eine Routineaufgabe, etwas, das sie schon oft gemacht haben, etwas, von dem sie wissen, dass sie das gut können. dann stehen sie einem Referat unter Umständen relativ neutral gegenüber. Für manche ist ein Referat auch etwas sehr Positives. Eine Situation, in der sie zeigen können, was sie können, in der sie ihre Note verbessern können. Vielleicht haben sie auch Freude daran, auf einer Art Bühne zu stehen. Für andere wiederum ist dies eine sehr stressende Situation. Dies betrifft insbesondere Studierende, die mit Referaten oder anderen Auftritten schlechte Erfahrungen gemacht haben oder auch wenig Erfahrungen. Zum Beispiel, wenn man der Aufgabe, ein Referat zu halten, lange aus dem Weg gehen konnte. Dann mangelt es diesbezüglich an Übung und an positiven Erinnerungen an vergangene Erfolge. Beides führt dazu, dass die Referatssituation verunsichert und sich bedrohlich anfühlt. Bedrohlich daher, weil ich vielleicht vor Augen habe, dass ich mich blamieren könnte oder was alles schiefgehen könnte. Also je nachdem, ob ich mich einer Situation gewachsen fühle und ob ich den Fokus eher auf die Chancen oder eher auf die Risiken lege, gerate ich in Stress oder auch nicht.
Ich finde, das ergibt total Sinn. Also wir alle machen ja unterschiedliche Erfahrungen und entwickeln daher auch unterschiedliche Überzeugungen, bewusst oder unbewusst. Und ich finde es total interessant, dass das jetzt im Endeffekt die Schlüsselstelle zur Entstehung von Stress ist. Was kann man denn machen, damit es gar nicht erst so weit kommt? Also wie kann man Stress vorbeugen? Gibt es da Strategien, die Sie empfehlen würden?
In der Psychologie gibt es das sehr bekannte Stressmodell nach Kaluza. Anhand dessen lassen sich drei Anknüpfungspunkte erläutern, an denen man bei Stress ansetzen kann. Das ist erstens die stressauslösende Situation, zweitens die eigenen Einstellungen und Gedanken und drittens die körperliche Stressreaktion. Naheliegend ist es, die stressauslösende Situation zu verändern, also am besten gar nicht erst in eine Situation zu kommen, die uns stressen kann. Das ist allerdings nicht immer möglich. Wenn man an eine Klausur denkt, würde ein Nicht-Antreten zwar erstmal den Stress senken, aber auf mittelfristige Sicht nicht helfen. Trotzdem kann man überlegen, welche Aspekte für mich veränderbar sind, also wo ich das Gefühl von Kontrolle und von Planung habe. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mich Zeitdruck sehr stresst, kann ich an meinem Zeitmanagement arbeiten, kann schauen, wie ich mich besser organisieren kann, um nicht dadurch zusätzlich noch mehr in Stress zu geraten. Wenn ich in einer Klausur eine Frage nicht auf Anhieb beantworten kann, kann ich zunächst mit einer anderen beginnen und so weiter. Als zweites kann man überlegen, welche Gedanken, Einstellungen oder Glaubenssätze mir im Weg stehen. Also womit stresse ich mich selbst? Was geht mir so durch den Kopf? Womit mache ich mir selbst das Leben schwer oder die Situation schlimmer, als sie eigentlich ist? Ein Beispiel dafür ist Perfektionismus und die Frage, wie ich mit meinen Fehlern umgehe. Wenn ich mir selbst keine Schwäche oder Fehler erlaube, setzt das natürlich enorm unter Druck. Da kann zum Beispiel helfen, sich zu fragen, ob man mit einem guten Freund, einer guten Freundin auch so umgehen würde. Oder welche Bedeutung ein Fehler nach gewissen Zeitabschnitten noch haben wird. Wenn mir zum Beispiel im Referat ein kleines Missgeschick passiert, welche Rolle wird das am heutigen Abend noch spielen? Oder in der kommenden Woche oder in 3 Monaten oder in 5 Jahren? Das kann helfen, mehr Distanz dazu zu bekommen. Als drittes können wir die eigentliche Stressreaktion beeinflussen. Die spielt sich vor allem körperlich ab und wir spüren dies an ganz unterschiedlichen Stellen. Also der Herzschlag wird schneller, die Atmung wird schneller, uns bricht der Schweiß aus, wir bekommen vielleicht weiche Knie, werden ganz unruhig oder uns ist total übel. Dies alles ist erstmal ganz normal und eine gesunde Reaktion auf Stress. Evolutionär hat es sich sehr bewährt, in stressigen Situationen körperlich aktiv zu werden, um schnell die Flucht ergreifen zu können. Und das erklärt, was alles in unserem Körper passiert. In solchen Situationen hilft es dann, irgendwas zu machen, was uns körperlich beruhigt. Also zum Beispiel klassische Entspannungsverfahren zu nutzen, wie Atementspannung, autogenes Training oder Yoga.
Okay. Vielen Dank schon mal. Das waren ja jetzt Strategien, die wir auch ganz allgemein anwenden können, teilweise auch kurz vorher. Jetzt würde ich gerne noch mal da ein bisschen nachhaken. Was kann ich denn kurz vor einer Prüfung für mich machen? Gibt es da Möglichkeiten, Stress zu reduzieren oder gar nicht erst aufkommen zu lassen?
Im Idealfall beendet man das Lernen bereits 2 Tage vor der Prüfung. Also am direkten Tag vor der Prüfung und natürlich am Prüfungstag selbst sollte man nichts Neues mehr lernen. Besser wiederholt man das bereits Gelernte, also beschäftigt sich mit den Dingen, die man schon kann. Das festigt zum einen das Wissen, das ist fürs Lernen sehr gut, für die Prüfung, und zum anderen stärkt es auch das Selbstvertrauen. Dadurch fühle ich mich sicherer und ich merke, was ich kann. Das kann einen beruhigenden Effekt haben. Vielleicht stoße ich sogar auf Aspekte oder auf Fragen, über die ich mich sogar in der Prüfung freuen würde, wenn sie so drankommen würden. Ansonsten sollte man schauen, was einem gut tut. Also wenn es gelingt, kann man auch versuchen, den Tag komplett ohne Gedanken an die Prüfung zu verbringen. Auf jeden Fall sollte man auch Aktivitäten einplanen, die einem gut tun und zur Entspannung beitragen. Das kann ein Treffen mit Freunden sein oder ein Besuch in der Therme oder ein gemütlicher Filmabend, je nachdem natürlich, was auch in der aktuellen Situation möglich und erlaubt ist. Eine andere Empfehlung ist es, Sport zu treiben. Wie bereits gesagt, ist unser Körper in stressigen Momenten bereit, vor allem körperlich aktiv zu werden. Und wir alle kennen wohl auch den Impuls, am liebsten davonzulaufen. In gewisser Weise kann man das tatsächlich tun. Also nicht, indem man sich von der Prüfung abmeldet, sondern indem man sich die Laufschuhe anzieht und losrennt. Das baut tatsächlich einen Teil der Stresshormone ab. Das kann man auch noch am Tag der Prüfung machen, also morgens oder auch nach der Prüfung, um danach auch wieder besser runterzukommen. Wenn man jetzt nicht so der große Läufer ist, dann reicht es auch, wenn man einfach spazieren geht, also diese Bewegung hat. Für den Prüfungstag selbst kann man auch überlegen, womit man sich die Situation einfacher gestalten kann. Zum Beispiel kann ich am Vortag bereits die Kleidung bereitlegen oder die Busverbindung nachschauen. Also, dass ich schon einen Plan habe, wann muss ich wo sein, vielleicht was frühstücke ich, wenn man jemand ist, der in stressigen Situationen nicht so gut essen kann, dass man sich so überlegt, gut, was bekomme ich morgens auf jeden Fall auch gut runter. Oder dass ich schon meine Tasche schon gepackt habe und bereit da stehen habe. Dann kann man zum Beispiel überlegen, zu welchem Zeitpunkt möchte ich am Gebäude eintreffen, damit ich nicht noch zusätzlich in Zeitdruck gerate oder den Raum noch lange suchen muss. Vielleicht möchte man darauf verzichten, dann die halbe Stunde vor dem Klausurraum zu stehen und noch Gespräche zu führen mit anderen aufgeregten Kommilitonen und zu vergleichen, wer was gelernt hat oder seine Ängste auszutauschen. Das ist meistens nicht hilfreich, sondern macht den Stress noch größer. Da kann es besser sein, zwar rechtzeitig da zu sein, aber sich dann nochmal einen ruhigen Ort in der Nähe zu suchen. Notfalls auf der Toilette, da hat man seine Kabine, kann die Tür zumachen, kann nochmal ganz in Ruhe durchatmen und kann dann zum eigentlichen Prüfungsraum gehen.
Das sind echt sehr, sehr gute Tipps. Ich habe gerade gedacht, vielleicht ist es sogar ganz hilfreich, sich darüber mal Gedanken zu machen in einem Moment, in dem es gerade nicht so stressig ist, weil ich habe oft das Gefühl, dass man, wenn das stressauslösende Event näher kommt, gar nicht mehr so den Zugang dazu hat, sondern schon in so einer Art Tunnel gefangen ist. Von daher finde ich es jetzt persönlich sehr hilfreich, dass Sie so klare Ansatzpunkte benennen. Ich finde es auch super, dass Sie Sport konkret benennen, weil er sich toll als Ausgleich und auch zum Abbau von Stresshormonen eignet. Darauf werden wir später noch kurz zu sprechen kommen, aber jetzt erstmal zur nächsten Frage. Was ist denn, wenn ich mich jetzt schon in einer Stresssituation befinde? Was kann ich dann tun?
Ja, da gibt es was ganz Simples und das ist Atmen. Wir kennen das redensartig, dass man zu jemand anderem sagt, jetzt hol mal tief Luft oder atme erstmal tief durch. Also wir atmen den ganzen Tag und meistens denken wir nicht darüber nach. Die Atmung ist einer der körperlichen Aspekte, die sich bei Aufregung oder Stress sofort verändern. Also oft atmen wir flacher oder schneller oder mehr in die Brust als in den Bauch. Gleichzeitig ist die Atmung der Teil der körperlichen Stressreaktion, auf den wir willentlich zugreifen können. Wir können zum Beispiel nicht direkt unseren Herzschlag oder unsere Schweißproduktion steuern, aber wir können darauf achten, tief und langsam zu atmen, insbesondere langsam auszuatmen. Das ist das, was am meisten den beruhigenden Effekt hat. Dazu reicht es, wenn man sich die Hand auf den Bauch legt und versucht, gezielt dorthin zu atmen, ganz in Ruhe. Manchen hilft es dabei, die Atemzüge zu zählen, also sich zu sagen, ich gönne mir nun 20 Atemzüge und dann bei jedem Ausatmen weiter zu zählen. Also einatmen, ausatmen, die Zahl 20 denken, einatmen, ausatmen, 19 und so weiter. Gleichzeitig hat man dabei auch kognitiv ein bisschen was zu tun. Das heißt, man ist beschäftigt, lenkt die Gedanken auf etwas ganz Konkretes. Kann man überlegen, ob man vorwärts oder rückwärts zählt zum Beispiel. Und ich fokussiere mich auf mich selbst, dass ich hier bin, auf mich, auf meinen Körper. Und das lenkt mich automatisch von den Gedanken auch weg, die sich ansonsten auf die Prüfung oder auf die Zukunft oder auf die Sorgen beziehen. Also man kann zählen dabei oder man kann sich vorstellen, wie bei jedem Ausatmen ein bisschen sich von der Anspannung löst, also praktisch die Anspannung mit ausgeatmet wird. Je häufiger man dies im Alltag übt, desto leichter fällt es einem dann auch in stressigen Situationen. Zum Beispiel kann man die Wartezeiten an einer roten Ampel dazu nutzen, einfach mal zu atmen oder morgens im Bett, bevor man aufsteht oder in einer Lernpause. Am besten dann am offenen Fenster, dann hat man auch noch die frische Luft dabei.
Das finde ich irgendwie beruhigend oder ermutigend, dass man sich selbst auch mit sowas ja vermeintlich Kleinem runterregulieren kann. Und das ist auf jeden Fall was, was ich auch für mich selber jetzt in Zukunft mal ausprobieren werde oder ein bisschen üben werde. Wir haben jetzt sehr viel über die in Anführungszeichen negativen Aspekte von Stress gesprochen. Kann Stress dann auch etwas Positives haben? Also ich kann mich erinnern, dass wir im Psychologiestudium eine Hypothese kennengelernt haben, die postuliert, dass sich moderater Stress positiv auf die Leistungsfähigkeit auswirken kann. Also bildlich kann man sich das vorstellen wie ein umgekehrtes U. Also ganz wenig und ganz viel Stress sind schlecht für die Leistung oder für die Performance. Und so ein mittlerer Stress, da kann man dann irgendwie eine gute Leistung oder sein Bestes zeigen. Würden Sie das so bestätigen?
Ja, das ist tatsächlich so. Und wahrscheinlich haben wir auch alle schon mal ja, eine Erfahrung gemacht in diesem Bereich. Also klar ist, dass Stress auf Dauer nicht gesund ist. Aber ab und an ein bisschen Aufregung ist durchaus nützlich. Der positive Aspekt an Aufregung ist, dass sie uns wach und aktiv macht. Also ein gewisses Maß an Lampenfieber kann motivieren, den Fokus auf die Aufgabe lenken und auch dazu führen, dass wir unser Optimum leisten. Ich erinnere mich an eine Situation in meiner Kindheit, in der mein Klavierlehrer sagte, er wünschte sich, dass ich einmal im Unterricht so gut spielen würde wie beim jährlichen Vorspiel von den Eltern. Andere kennen dies vielleicht aus dem Sport und sagen, dass sie ihre Bestzeit nie im Training laufen, sondern immer nur im Wettkampf, wenn es darauf ankommt. Also auch wenn man große Prüfungsangst hat, ist das Ziel gar nicht, sie komplett loszuwerden, sondern sich, sagen wir, die Hälfte davon zu behalten, damit man etwas hat, was einem dann pusht. Manchen hilft es schon, statt von Angst, von Aufregung zu sprechen, also die körperlichen Symptome anders zu benennen und dadurch auch anders zu bewerten. Vor kurzem bin ich auf ein schönes Zitat einer Bekannten gestoßen. Sie berichtete, wie sie damit umgeht, wenn sie vor einer Prüfung ihr Herz ganz schnell und kräftig schlagen spürt. Sie stellt sich dann in diesen Momenten vor, dass dies Applaus ist, also dass ihr Herz ihr zuapplaudiert, bevor sie gleich die Bühne der Prüfung betritt.
Ja, das ist echt eine sehr schöne Metapher und auch eine sehr schöne Vorstellung. Und vielleicht hilft es ja auch einigen Zuhörerinnen und Zuhörern bei der eigenen Uminterpretation von stressauslösenden Situationen oder von den eigenen körperlichen Reaktionen darauf. Sie sind ja Teil des Beratungsangebotes der JTLU. Wenn ich jetzt als Studentin das Gefühl habe, es wird mir alles zu viel und ich bin so gestresst, dass ich mir gerne Unterstützung beim Studiencoaching holen möchte, wie kann ich Sie erreichen und was kommt auf mich bei einem Termin mit Ihnen zu?
Also die Terminvereinbarung ist tatsächlich sehr einfach. Entweder sucht man das Studiencoaching über StudIP direkt oder nutzt den Link auf der Homepage. Die Homepage des Studiencoachings ist uni-gießen.de/studiencoaching. In StudIP sieht man dann im Sprechstundenbereich eine Liste mit allen freien Terminen und kann dort über einen Klick auf Buchen sich zu einem Wunschtermin eintragen. Dann bekommt man selber eine Bestätigung und sich dann auch automatisch. Wenn man möchte, kann man einen Grund oder ein Anliegen für das Gespräch eintragen, das ist aber komplett freiwillig. Den Namen und den Grund sehe übrigens nur ich und die Person, die sich eingetragen hat. Alle anderen Personen sehen nur, dass der Termin schon belegt ist. Im nächsten Schritt erhält man von mir dann eine Mail mit den Infos zum Datenschutz und der Schweigepflicht und der Erklärung zum genutzten Programm. Aufgrund der aktuellen Situation finden die Termine nicht persönlich statt, sondern entweder telefonisch oder über Webcam mit dem Programm Microsoft Teams. Das wird vom HZ kostenlos zur Verfügung gestellt und ich glaube, die allermeisten Studierenden haben das sowieso schon installiert und sind damit vertraut. Genau, darüber kann man dann über Webcam und Mikrofon halt miteinander sprechen. Wir haben dann erstmal ein Zeitfenster von einer Stunde und können ganz in Ruhe schauen, was gerade schwierig ist, wobei man sich Unterstützung wünscht, natürlich auch, was gerade gut läuft, was für Ressourcen vorhanden sind und dann planen wir gemeinsam die nächsten Schritte. Das Ganze ist natürlich kostenfrei, man kann jederzeit auch Folgetermine vereinbaren und ich unterliege der gesetzlichen Schweigepflicht. Also keiner erfährt, wer bei mir war oder worüber wir gesprochen haben. Das gilt übrigens auch für die Krankenversicherung. Damit habe ich als Coaching-Beratungsangebot überhaupt nichts zu tun. Das ist für manche eine wichtige Information, die eine Verbeamtung anstreben.
Ja, das klingt wirklich sehr unkompliziert. Also ich bin total begeistert, wie einfach die Anmeldung ist. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, dass alle Studis davon wissen. Von daher ist es super, dass Sie das nochmal erklärt haben. Wir nähern uns jetzt dem Ende des Podcasts und kommen daher zur letzten Frage für heute. Sie arbeiten ja schon seit einigen Jahren als Beraterin beim Studiencoaching. Haben Sie gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit ermutigende Worte oder letzte Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, also es ist so, dass Corona und Covid-19 leider da sind und uns auch noch eine Weile begleiten werden und uns in vielen Dingen einschränken. Das ist etwas, was wir leider akzeptieren müssen und auch, dass es wichtig ist, dass wir uns alle an die entsprechenden Regeln halten, zum Beispiel unsere sozialen Kontakte einzuschränken. Gleichzeitig ist es gerade in so einer herausfordernden Zeit wichtig, gut auf sich zu achten und für sein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Also der Mensch ist ein soziales Wesen und wir brauchen alle auch Menschen um uns herum. Deshalb sollten wir alle schauen, zu wem wir auf welche Weise Kontakt halten können. Wer ist vielleicht die eine Person, mit der ich mich weiterhin persönlich treffen möchte? Mit wem möchte ich in Zukunft häufiger telefonieren oder mal ein Videogespräch probieren? Oder wem schicke ich jetzt vielleicht mal eine schöne Karte zu Weihnachten? Was gibt es für Aktivitäten, die auch draußen gehen mit genügend Abstand, sodass ich auch auf diese Weise noch Menschen treffen kann? Ja, da dürfen wir auch alle auch kreativ werden und ausprobieren, ob zum Beispiel ein Lerngruppentreffen auch online funktioniert oder auch ein Spieleabend, ob sich der auch virtuell umsetzen lässt. Ja, auch für andere Aktivitäten können wir schauen, ob und wie sie auf die aktuelle Situation anpassbar sind. Aktuell, also heute ist jetzt der 18. November, haben wir zum Beispiel noch die Möglichkeit, so viel wie wir möchten, nach draußen zu gehen und auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also wir können spazieren gehen, wir können mal was anderes als die eigenen vier Wände sehen und wir können einzelne Personen draußen treffen. Ich weiß, dass viele zum Beispiel auch den Sport vermissen und auch da gibt es viele Möglichkeiten, was draußen möglich ist oder auch im eigenen Wohnzimmer umsetzbar ist. Ein anderes Thema ist noch, wie man selber mit den uns umgebenden Nachrichten umgehen möchte. Da kann jeder selbst entscheiden oder mal ausprobieren, wie oft oder durch welche Kanäle er oder sie sich informieren möchte oder auch zu welcher Tageszeit. Vielleicht tut es nicht gut, am Abend noch mit Nachrichten konfrontiert zu werden, wie viele Todesopfer es gegeben hat oder wie die Situation ganz woanders auf der Welt gerade ist. Vielleicht merkt man, dass man danach nicht gut einschlafen kann. Oder man merkt, dass es einem nicht gut tut, dies morgens als allererstes nach dem Aufstehen zu hören. Also auch das ist ein Punkt, auf den wir Einfluss nehmen können und wo jede Person so schauen kann, womit fühle ich mich gut und wie kann ich persönlich gut für mich selber sorgen.
Mhm. Vielen, vielen Dank für diese vielen tollen Tipps. Auch hier haben Sie ja nochmal Sport als Ausgleich genannt und an dieser Stelle würde ich gerne kurz auf unser Online-Kursprogramm aufmerksam machen. Wir haben unser Programm Anfang des Semesters noch einmal um weitere Sportkurse erweitert, also von HIIT über Tanzkurse zu Yoga ist wirklich für jeden was dabei. Der erste Block unseres Kursprogramms endet am 18.12. und nach den Winterferien startet dann der zweite Block. Dafür kann man sich dann wieder neu für Kurse anmelden. Also schaut auf jeden Fall mal auf unserer Homepage unter Aktuelles vorbei oder folgt uns auf Facebook oder Instagram. Vielleicht findet ihr eure Lieblingssportart wieder oder aber ihr probiert einfach mal was Neues aus. Gerade jetzt in dieser Zeit kann das, glaube ich, sehr hilfreich sein, einen festen Termin zu haben. Man kann sich dann vielleicht auch eher aufraffen, vor allem wenn man weiß, dass andere gleichzeitig mit einem mitmachen. Außerdem bringt es ein bisschen Routine in die Woche und wie wir gerade gehört haben, ist Sport ja auch eine super Sache, sowohl präventiv als auch bei akutem Stressempfinden. Also probiert es aus. Frau Peine, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihren Besuch in unserem Podcast, Ihre Zeit, Ihre tollen Tipps und dass Sie Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich noch eine schöne AHS-Aktivwoche, eine schöne Weihnachtszeit und erholsame Ferien. Das war unser erster AHS-Podcast und wir würden uns sehr über Feedback freuen. Falls ihr also Lust habt, eure Gedanken zu dieser Folge mit uns zu teilen, dann schreibt uns gerne eine Mail oder kontaktiert uns auf Social Media. Ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr, als mich zu verabschieden. Bleibt gesund und fit und bis bald.